2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 15.12.2020. Mein Name ist Michael und ihr hört circa eine Stunde nach 19.10 Uhr den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf, das am Sonntag um 13.30 Uhr in Hamburg im Rahmen des 13. Spieltags angepfiffen wird. Nun werden sicherlich einige anmerken, wie Dienstag. Morgen ist doch erst das Spiel in Würzburg. Ja, genau so ist es auch, aber aus zeitlichen Gründen müssen wir hier schon ein bisschen vorarbeiten. Beziehungsweise vorsprechen. Also so eine englische Woche ist ja kein Zuckerschlecken. Morgen Abend ist das Spiel in Würzburg. Übermorgen ist unsere Mitgliederversammlung vom Verein. Und ja, Freitag haben wir noch unsere Weihnachtsfeier, unsere virtuelle Millern-Ton-Weihnachtsfeier. Deswegen schon heute. Und ich habe mir heute Thorsten Schaar eingeladen aus Düsseldorf, mit dem ich fast vor genau 4 Jahren das erste Mal gesprochen habe. Diese beiden Gespräche vor 4 Jahren fand ich so super, dass ich ihn unbedingt wieder mit ihm sprechen wollte. Und deswegen sage ich Moin, Thorsten.
Ja, hi, Michael.
Thorsten, kannst du dich noch an unser erstes Gespräch erinnern? Also weißt du, wann das war?
Also ich kann mich noch erinnern, dass wir damals über Kopenhagen gesprochen haben, aber ich weiß nicht, ob in der Sendung, vielleicht eher vorher oder hinterher, weil ich da nämlich einen ausgezeichneten Tipp von dir bekommen habe, was eine Heavy-Metal-Kneipe dort angeht. Und da habe ich mich dann auch sehr, sehr wohl gefühlt.
Okay, ja. Kopenhagen, immer eine Reise wert. Es war im November 2016 war das. Da haben wir zum ersten Mal gesprochen. Das war, glaube ich, auch damals auf Empfehlung von Thies Uhlmann hatten wir uns kennengelernt. Er hat gesagt, sprich mal mit dem Thorsten, der hat viel zu erzählen. Weißt du denn noch, wie das Spiel ausgegangen ist?
Puh, das ist eine Frage. Ich glaube, wir haben 1-0 gewonnen, sage ich jetzt.
Das ist korrekt. Und das war ganz bitter. Durch ein Eigentor von Bubala war das. Und wenn ich die Überschrift im Kicker sehe von vor 4 Jahren, dann erinnert mich das genau an die Zeit, die wir jetzt haben. Da stand, die Hamburger warten seit 9 Spielen auf einen Sieg. Bubala vergrößert St. Paulis Sorgen. Manche Sachen wiederholen sich einfach. Genau diese Situation haben wir da. Natürlich, habe ich gerade gesagt, wir sprechen vor Würzburg und ihr spielt noch gegen Osnabrück morgen Abend, aber das soll uns nicht abhalten, über die Fortuna zu sprechen. Thorsten, nun ist das bei uns immer so, der Gast stellt sich erstmal vor. Würde ich dich auch bitten, dass du das einmal machst. Erzähl unseren HörerInnen doch gerne mal, wer du so bist, was du in deinem Leben bisher so gemacht hast und wieso Fortuna Düsseldorf.
Ja, habe in Düsseldorf, bin ich von meinem Vater natürlich, wie es so ist, mit ins Stadion genommen worden und relativ schnell gab es diese Spiele gegen Gladbach und den FC Bayern, wo Fortuna binnen 10 Tagen 2x4-1 gewonnen hat 1984 und dann ist man da geblieben, ne? Und anfangs gab es da noch so schöne Sachen wie nebenan das Rheinstadion-Freibad, von dem aus man auch ins Stadion gucken konnte. Und es war dieser 80er-Jahre-Fußball, man hat selber Fußball gespielt. Und irgendwann hat man mitbekommen, dass da so Leute beim FC St. Pauli irgendwie nochmal ein bisschen anderen Blick auf den Fußball hatten. Und dann haben wir auch Fanzines gegründet und uns kennengelernt. Wir haben dann als Comeback-Fanzine den Übersteiger geheiratet im letzten Pfennig. Das war damals der Pfarrer und wir sind mitten auf der Straße getraut worden. Ein großer Moment. Dann hat sich das Ganze so entwickelt, dass ich auch beruflich mit Fußball gearbeitet habe eine Zeit lang. Da war ich Redakteur bei 11 Freunde. Und inzwischen arbeite ich wieder in Düsseldorf, mache da was für die touristische Organisation in der Stadt und zum Fußball gehe ich immer noch und bin auch froh, dass ich da wirklich wieder als Fan hingehen kann und dass ich da meine Leute habe, mit denen ich im Stadion sitze und mit denen ich natürlich eine WhatsApp-Gruppe habe, die aber in diesen Zeiten auch so ein bisschen Nerven zeigt. Das fällt mir immer wieder auf, dass
ja, das kenne ich.
Kennst du das, ja?
Bei uns auch. Ich habe schon die ersten Gruppen aufgelöst oder quasi verlassen, die ich wahrscheinlich zu Corona-Zeiten nicht verlassen hätte. Also man merkt, hier staut sich eine Menge an in solchen Gruppen, finde ich.
Ja, total. Ne? Also wir haben zum Glück keinen Schwurbler dabei, aber es ist schon manchmal so, dass man sich dann da eher mal zurücknimmt. Und eigentlich wartet man dann doch nur auf den Tag, dass man mit den Jungs dann wieder im Stadion sein kann und den Schiedsrichter unflätig beschimpft und hinterher ins Stadionhotel geht und dort dann versackt. Das Stadionhotel ist so in den letzten Jahren wirklich so der Zufluchtsort für uns geworden, ne? Wo man sich ganz gut treffen kann.
Da war ich auch 2017 beim 3-1-Sieg von St. Pauli. Haben wir uns da auch vorher und hinterher. Wir haben sogar gewohnt eine Nacht im Hotel.
Dort sehr gut. Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Es war so Norbert Meyer, als der Trainer war bei uns, ist der nach dem Spiel nicht in den VIP-Raum gegangen, sondern ist auf den Balkon zu uns rausgekommen und hat sich da eine geraucht und man konnte mit ihm das Spiel nochmal so durchsprechen. Das war schon eine sehr gute Zeit.
Ja, ich habe da beim Frühstück auch, ich habe Olli Reck saß neben mir, der war gerade Co- oder Interimstrainer auch. Morgens um 7 beim Frühstücken, sehr lustig. Am Spieltag mischen sich Spieler und Trainer mit quasi Hotelgästen dort in diesem Stadionhotel.
Und, ja, das passiert immer wieder, gerade Anfang der Saison natürlich, ne, hatte die neuen Spieler, die müssen dann da immer durch, ne? Und das ist schon gut gefüllt dort im Hotel, kann man sagen.
Ja. Okay, so viel zum Hotel. bevor wir zum Sportlichen kommen, Thorsten, möchte ich mit dir über eine Sache sprechen, die letzte Woche aufgeploppt ist. Ihr habt die Bild von eurer Hauptversammlung ausgeschlossen per quasi Votum. Das lag dann mal nachher 73% dafür, dass sie ausgeschlossen werden. Wir haben diese Woche auch eine Mitgliederversammlung am Donnerstag und haben dann beim Millerton Anfang der Woche dieses Thema aufgegriffen mit der Überschrift, wie wollen wir damit eigentlich umgehen sozusagen und wie kann man damit umgehen. Vielleicht kannst du erstmal erzählen generell, wie das dazu kam oder wie die Stimmung da war, welche Reaktionen das hervorrief und was da eigentlich passiert ist.
Also ich muss sagen, dass ich selber nicht teilgenommen habe an dieser Videomitgliederversammlung, aber ich habe natürlich das verfolgt und es war so, dass ein Mitglied kurzfristig einen Antrag gestellt hatte, speziell die Bild-Zeitung zu verbannen, und es ist ein anderer Ansatz gewesen. Es war jetzt nicht so, das ist ein Lügenblatt oder was auch immer, sondern es ging wirklich tatsächlich um die Berichterstattung über Fortuna, dass man das Gefühl hatte, dass da Stimmung gegen den Verein gemacht wird, dass man Friedhelm Funkel vor allen Dingen, den Ex-Trainer, auch einspannt, um da Keile zwischen die Leute zu treiben. Und und dann ist diese Abstimmung erfolgt, ohne dass da groß mehr jemand was zu gesagt hätte. Und die Stimmung war offensichtlich so eindeutig, dass also wirklich über 70% ist ja schon ein Statement. Ich habe da natürlich auch mal so drüber nachgedacht. Ich bin schon eigentlich so geprägt, ne, aus den 80ern. Ich habe meinen Günter Wallraff gelesen und habe ich dann auch immer so oft wieder so angetroffen. Ja? Also man sagt ja immer, dass man vielleicht den Sportteil abtrennen könnte vom Rest. Weiß ich jetzt nicht so, aber trotzdem, ich bin eigentlich, ich habe doch dann am Ende damit gefremdelt mit der Entscheidung, weil ich habe mir gedacht, dass man eigentlich es aushalten muss, dass man genug Haltung an den Tag legen müsste, um auch diesen Medienvertreter eben dabei zu haben. Und hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass die anderen Journalisten im Moment dann nicht sich solidarisch erklärt haben. Es gab dann im Nachgang natürlich Kommentare. Der Chefredakteur der Rheinischen Post hat sich da sehr klar positioniert. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube schon, dass man da so ein bisschen die Büchse der Pandora öffnen könnte, so in dem Sinne, gibt der, das ist sehr zugespitzt gesagt, gibt der Kicker beim nächsten Mal irgendwie unserem Torwart dreimal fehlerhaft die Note 5, verbannt man den dann eben auch, ja, also
ja, ich hab da lange drüber nachgedacht, jetzt auch in dem Zuge, und bin da sehr ambivalent und hab auch noch keine Lösung gefunden dafür, weil es gibt halt auf der einen Seite sehr viele Pros und auf der anderen Seite sehr viele Kontras, und ich glaube gar nicht, dass man das lösen kann tatsächlich. Generell halte ich das mit Max Gold irgendwie. Andererseits gibt es halt irgendwie, ist die Frage, wo, genau wie du sagst, wo hört das eigentlich auf? So, also man muss ja irgendwo einen Strich ziehen sozusagen. Also es gibt genügend andere Blätter, die dann auch, die sind dann vielleicht nicht ganz so schlecht, aber das ist genau die Frage, wo macht man die Grenze tatsächlich? Und das würde ich mir nicht anmaßen wollen.
Genau, also ehrlich, bei Twitter war ja dann schon auch teilweise zu lesen, dass das so AfD-haft wäre, wenn man eben eine solche Entscheidung trifft. Das fand ich jetzt keinen passenden Vergleich, aber gleichzeitig, was man ja doch auch immer wieder hört in diesen Zeiten, gerade wenn man in unserem Bereich arbeitet, auch als Ex-Journalist oder so, dass es immer heißt, die Presse, dass es sehr verallgemeinert wird und tja, also ich hatte am Ende doch einfach eher ein ungutes Gefühl damit und würde sagen für die Zukunft, ey, einfach mal aushalten und einfach das Richtige tun.
Okay, müssen wir mal ein bisschen nach Düsseldorf gucken, die nächsten Monate, wie sich das so entwickelt. Also bei uns auf jeden Fall gibt es diesen Blogpost und die, ja, ihr könnt da gerne kommentieren. Zu der Geschichte, also wie gesagt, wir wissen das selbst nicht, aber wir freuen uns halt über diese Diskussion, weil wir sie als wichtig erachten.
Absolut.
Gut, Thorsten, dann lass uns mal zum Sportlichen kommen. Ich würde ganz gerne anfangen eigentlich mit Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag der letzten Saison. Da war ich in der ersten Liga und habe bei Union Berlin gespielt. Was zum Teufel ist da bei Union Berlin passiert?
Das fragen wir uns auch bis heute. Das ist eigentlich komplett unerklärlich. Ich meine, es war ja schon diese Schlussphase der Saison. Ne? Also als die Geisterspiele noch nicht zur Gewohnheit geworden waren. Und für mich hat das ganze Übel eigentlich angefangen. Also sagen wir mal so, ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir uns automatisch retten würden. Ja? Also dafür fehlt uns vielleicht auch eine gewisse Qualität, aber es war so, dass wir im DFB-Pokal, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, im Viertelfinale waren und eigentlich das Glückslos in dem Sinne Saarbrücken gezogen hatten, einen Viertligisten, und wir haben es verkackt. Und
mit Verlängerung und so war das, ne?
Ja. Genau, 20. Elfmeter, glaube ich, war es dann, der es entschieden hat, und ja, ich fand es sehr schön. Damals hat Didi Ferner, der frühere Saarbrücken-Trainer, ich glaube, der ist da jetzt Vizepräsident oder sowas, sagte hinterher, es wäre das größte Wunder seit Jesu Christi gewesen. Und so hab ich es dann doch nicht empfunden. Aber es war für uns halt die einmalige Chance nochmal. Also in meiner WhatsApp-Gruppe hat man ja fast gesagt, in unserem Leben nochmal einen Cup zu gewinnen, ja, und ganz ehrlich, so war es wahrscheinlich auch.
Man muss natürlich im gleichen Zuge auch Saarbrücken erwähnen, die irgendwie da die Pokalrunden ihres Lebens spielen und dann im Halbfinale ohne Zuschauer gegen Leverkusen 0-3 verlieren, war das, glaube ich, so. Auch eine ganz üble Sache irgendwie für die, finde ich.
Wir hätten Leverkusen natürlich weggehauen. Nein, aber das, war halt wirklich so ein absoluter Tiefpunkt, der sich so stimmungsmäßig auch durchgezogen hat. Ja? Und das hat da vielleicht noch so mit reingespielt. Wir hatten fantastische Spieler in der vergangenen Saison. Wir hatten Spieler, die wir gar nicht verdient hatten. Wir haben bei einzelnen Spielern eine fußballerische Klasse gesehen, die es wirklich ganz selten bei uns gab. Also ich finde zum Beispiel Kahn Eihan, wie der zu uns geraten ist. Ja, ich habe immer gedacht, der ist Er hat sich vertan in dem Sinne, ja. Der hat ja bei Schalke auch schon.
Aus dem falschen Flieger gestiegen, meinst du?
Ja, schon. Also der hat einen so eleganten Ball gespielt. Ganz fantastisch. Also
das war ja sogar die Saison vor der Saison, die so gut war, ne? Mit Platz 10, wo ich auch lange so richtig gut gespielt habe, fand ich, ne?
Genau, ja, das war eine Saison, wo wir nicht gut reingekommen waren, dann aber vor Weihnachten halt 9 Punkte geholt haben und dann lief es, ne? Und Kevin Stöger hat unglaublich gespielt in der Saison, der sich ja jetzt in Mainz so ein bisschen abmüht, aber das war toll. Kahn Eihan übrigens ist jetzt in Italien gelandet bei Sassuolo und die waren jetzt bis vor kurzem noch Tabellenführer, also der hat sich ganz gut zurechtgefunden da.
Okay.
Und ja, also das, ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel in Saarbrücken ganz viel kaputt gemacht hat, wirklich, und dass da ganz viel drin gewesen wäre. Andererseits, ne, die Entwicklung seither, ich glaube, was wirklich so ein einschneidender Punkt jetzt war, dass Klaus Allofs bei uns an Bord gekommen ist. Das ist schon einfach eine Figur, die in der Fanszene unglaublich geschätzt wird, ja, den man all die Jahre, als er in Bremen und in Wolfsburg gearbeitet hat, immer verfolgt hat und dass der nochmal zu uns zurückgekommen ist, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Also da liegen ganz viele Hoffnungen gerade, muss man sagen. Ja. Andererseits weiß man auch gar nicht, ne, ob er das kann, ja, in dem Sinne, in Wolfsburg hat er natürlich ganz andere Möglichkeiten finanzieller Art und so. Ich glaube, es ist spannend, in den nächsten Wochen zu sehen, wie er mit den Möglichkeiten, die er bei uns hat, umgeht. Und da freue ich mich sehr drauf, das zu verfolgen.
Das heißt, wann ist er zu euch gekommen, genau?
Das ist jetzt keine 2-3 Monate her. Also es war während der Saison. Ja, da haben wir auch nicht mehr mit gerechnet, weil es immer zwischendurch ist er immer mal wieder so aufgepoppt, ne, wie das so ist, die Altinternationalen, die keinen Job haben. er hat sich dann eine zweite Karriere aufgebaut. Er ist inzwischen im Galoppsport sehr aktiv und sehr erfolgreich. Also ihm gehören wirklich diverse Pferde, die viel Geld einspielen und er ist jetzt auch Vizepräsident, glaube ich, des Düsseldorfer Galopp-Rennsportvereins. Und das Ganze ist halt echt eine total fantastische Geschichte, die eigentlich, vielleicht ist es sogar mal ein Buch. Er ist halt wirklich so aus einem ganz klassischen Arbeiterviertel in Düsseldorf, in Gerresheim groß geworden mit seinem Bruder eben. Dann spielte er schon mit 18, 19 bei Fortuna, direkt das Europapokalfinale gegen Barcelona 1979, Torschütze.
DFB-Pokal gewonnen.
Köln. Noch, ne? Genau, dann in Frankreich erfolgreich. Und dann kommt er jetzt so, nachdem er durch die Welt gezogen ist, zurück nach Düsseldorf und macht genau das, was er früher, was seine Kindheit war. Ja? Er ist immer auf den Grafenberg gegangen, das ist die Rennbahn hier. Der ist immer zu Fortuna gegangen und jetzt ist er Chef von beidem sozusagen. Und das ist schon so eine...
Wahnsinniger Erfolg. Ja, klar, Fußballer und Pferde, das hat man schon öfter mal gehört, so auch. Ne? Also das ist jetzt, scheint auch so eine Allianz zu sein, ganz oft. Ne? Ich erinnere da auch so an Hannes Bongard zum Beispiel, Trapprennbahn, also Trapp.
Ja, und Claudio Pizarro, ne?
Ja, stimmt, genauso.
Ne,
ja.
Den Allofs, glaube ich, sogar zu Werder geholt hat, würde ich mal sagen. Und der, glaube ich, ein Pferd hat, das Thomas Müller heißt, oder? Kann das sein? Irgend sowas im Hinterkopf. So.
Ich habe mal eine Reportage über ihn gesehen zu seinem letzten Bundesligaspiel auch und so weiter. Und da haben sie das auch erzählt, wie er quasi nach Deutschland kam und so. Und da spielten halt Pferde auch eine Riesenrolle nachher. Also mit zunehmendem Vermögen wurden dann auch die quasi Pferde mehr. Und ich glaube auch gehört zu haben, dass er ein Pferd besitzt, das Thomas Müller heißt. Das stimmt. Ja, spannend. Ja, bleiben wir doch nochmal bei dem 34. Spieltag. Also ihr geht mit 2 Punkten Vorsprung, fahrt ihr zu Union Berlin. Bremen muss klar gewinnen, weil sie 28 Punkte nur haben, hinter euch sind. So, ihr geht sang- und klanglos unter 3-0 in, bei Union Berlin. Ich habe da wenig Gegenwehr gesehen bei dem Spiel. Ich habe es nämlich gesehen. Während Bremen Köln mit 6-1 wegdonnert und sich in die Relegation rettet. Wie war die Stimmung in Düsseldorf nach dem Spiel? Ich meine, klar, wir leben in einer Zeit, wo jetzt so Stimmung eh nicht so viel ist, aber so eine gewisse Grundstimmung wird da gewesen sein. Und wenn sie nur bei dir da war.
Ja, es war wirklich erstaunlicherweise so, dass vor dem Spiel eigentlich keiner damit gerechnet hat. Also ich zitiere immer besonders gerne natürlich meine WhatsApp-Gruppe. Ja, das ist so für mich ein sicherer Stimmungsindikator. Und da sind auch unterschiedlichste Leute drin. Ja, da sind sachliche Kickerleser oder auch unsachliche Schiedsrichterbeschimpfer drin. Und es war nicht so, dass wir vorher gesagt haben, ja, das kriegen wir hin, sondern es war eher so eine negative Grundstimmung vorher schon. Und ich habe die gefühlt wirklich seit diesem Spiel gegen Saarbrücken. Also das war ab da was anderes. Und ich habe ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass Uwe Rösler, unser Trainer, tatsächlich durch den Abstieg, der ja nicht sein alleiniges Werk war, in dem Sinne, schon echt beschädigt war. Also, dass der wirklich mit so einer Last auf den Schultern schon in die Saison gegangen ist. Also, und das hatte für mich auch immer wieder mit diesem Pokalspiel zu tun, was also wirklich ganz viele Fans so bis heute mit sich rumtragen, wirklich wegen dieser Einmaligkeit der Chance, etwas zu holen, weil wann wird das wieder passieren, dass man das Halbfinale zum Greifen nahe hat? Und
ich nehme es vorweg, ihr spielt noch am 23.12., einen Tag vor Heiligabend im Pokal, also noch seid ihr mit dabei.
Ja, das ist wahr, wir spielen aber in Essen. Du weißt, wenn wir bei Rot-Weiß Essen spielen, da sind schon schlimme Dinge passiert.
Das weiß ich nicht, aber okay.
Nee, aber es ist auf jeden Fall, es war so nah dran, zumal ne, man davon ausgehen konnte, wenn man das Halbfinale dann übersteht, könnte es dann auch reichen, vielleicht für den Europapokal, wie auch immer. Guck mal, du merkst, ich hänge ja da immer noch in dieser Zeitschleife eigentlich gefangen. Das ist ja auch so ein Ding dieser Zeit, ne? Dass man das liegt vielleicht gar nicht so Seele. Gut abschließen kann. Ne? Das, ich glaube, sonst kann man besser abschließen. Wenn man ins Stadionhotel geht mit den Jungs, kann man leichter gewisse Spiele verarbeiten.
Okay, ich mache es dir ein bisschen einfacher. Mit welchen Ambitionen bist du in die Zweitligasaison gegangen?
Tja, also bei uns, die Mannschaft hat ja ihr Gesicht komplett gewechselt. Ne? Also gerade der von mir erwähnte Kahn Eiern ist relativ spät gegangen, obwohl man natürlich wusste, dass das ja nicht zu halten sein wird. Hat man ja immer noch so ein bisschen gehofft. Und jetzt ist es so, dass es eine Mannschaft ist, die man erstmal kennenlernen musste und wie schwierig das ist. In diesen Zeiten, das merke ich immer wieder. Also, und das fehlt mir halt auch wirklich. Ne? Dieser Eindruck im Stadion von den Spielern, der ja immer noch mal anders ist als im Fernsehen. Und eigentlich ist es eine ganz, mittlerweile haben wir gemerkt, eigentlich ist es eine ganz spannende Mannschaft und mit sehr vielen sehr jungen Spielern und ein paar Routiniers, die das schon irgendwie zusammen auf den Platz bringen könnten. Warum sie das bisher nicht tun, das ist natürlich die Frage. Darüber werden wir ja auch noch sprechen. Die Punktezahl ist ja jetzt eigentlich besser als das, was bisher abgeliefert wurde und was wir uns ansehen mussten.
Also, ihr seid auf Platz 7 mit 17 Punkten. Und wenn ich da im Ohr meinen Kollegen Tim habe, höre ich immer nur absolute quasi Überperformer gerade, machen viel mehr aus ihren Möglichkeiten, als ihnen zusteht, laut Statistik.
Oh, ja, das stimmt. Also ich habe auch nochmal in die Statistik geguckt, weil ich wusste ja, mit welcher Software ihr so arbeitet. Und da habe ich gedacht, ein paar Sachen muss ich mir auch zurechtlegen. Aber wir haben echt vor dem Spiel gegen Darmstadt 98 hatten wir die wenigsten Torschüsse der kompletten Liga. Und wir stellen ja gerade auch so ganz interessante Rekorde auf. Wir haben ja tatsächlich in allen 6 Auswärtsspielen einen Elfer gegen uns bekommen und ja. in 5 von diesen 6 Auswärtsspielen eine rote Karte. Das ist ja, hier Rufen Hennings hat es neulich gesagt, das wäre ja eigentlich genug für 3 Saisons. Und
Du hast mir auch so ein quasi Schaubild über Twitter geschickt, das verlinke ich nachher mal, da kann man das sehr gut sozusagen bildlich sehen, wie das aussieht. Und da denkt man so, das kann eigentlich gar nicht sein. 5 rote Karten stehen bei euch in 11 Spielen zu Buche. Und insgesamt, ja, was ist das? 7 Elfmeter, von denen 6 verwandelt worden sind. Und trotzdem habt ihr 17 Punkte.
Ja, aber also auswärts 17, haben wir tatsächlich, das könnt ihr euch jetzt Hoffnung machen, auswärts haben wir tatsächlich von 18 möglichen Punkten nur 4 geholt. Also,
da sieht es nicht so gut aus. Gerade in Karlsruhe mit nur 10 Leuten, Kastenmeier hat sich eine selten dämliche gelb-rote Karte abgeholt und trotzdem habt ihr Wahnsinn. Da gewonnen.
Ja, gegen das war
die
wirklich
Überflieger aus Karlsruhe. Ja,
die auch wirklich gut waren, ne? Das muss man sagen. Also das war für uns wirklich das erste Spiel, wo wir gesagt haben, da haben wir gut gespielt. Da gab es Spielzüge, die man erkennen konnte, dass die gewollt waren. Ich meine, klar, man spitzt immer ein bisschen zu, aber ich sage die Wahrheit diesmal. Da war vorher wirklich gar nichts. Und es ist ja jetzt immerhin, ne, was der 11. Spieltag, also so lange warten zu müssen auf eine erste gute Performance und sich dann doch fast wieder mit dem Arsch einzureißen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Er hat ja wirklich nach dem Elfmeter, nachdem er dafür für den Elfmeter die gelbe Karte bekommen hat, hat er halt den Ball weggedroschen, ja, im völligen Wissen, dass es dann gelb-rot gibt. Und man hat sich ja natürlich auferlegt in der Mannschaft schon seit mehreren Spieltagen, ey, dass man das mal unterbindet auswärts, ja, dass man mal einmal ohne rote Karte durchkommt. Und es ist wieder nicht gelungen. Das ist schon eine Sensation. Also,
ich finde auch, die Entwicklung von St. Pauli und Düsseldorf könnte unterschiedlicher diese Saison nicht sein. Ihr macht aus wenig ganz viel Punkte und wir spielen richtig gut, auch von den Werten her, performen da total, was das Spielerische angeht, über, aber in den Ergebnissen, im Zahlenwerk zahlt sich das nicht aus. Und das ist so genau der Gegensatz, den wir da irgendwie, den ich da sehe gerade.
Ja, es ist eine sehr interessante Konstellation. Es ist ja vollkommen absurd, dass wir jetzt wirklich die Chance haben, also gerade nach den Ergebnissen, die wir jetzt heute Dienstag tatsächlich schon kennen, ne, dass plötzlich Darmstadt gewinnt und Fürth verliert. Wenn es jetzt dieses Zwischenhoch tatsächlich anhalten sollte, wäre man plötzlich oben dabei. Und das ist nämlich der größte Quatsch, den tatsächlich auch Klaus Allofs mitgemacht hat, dass er, nachdem er kurze Zeit beim Verein war, hat man direkt den Wiederaufstieg als Ziel ausgerufen, was überhaupt nicht nötig war. Keiner hat darauf gewartet oder so. Und nichts der Leistung der ersten Spiele hat das gerechtfertigt. Und da waren wir irgendwie alle komplett ratlos, was das sollte. Nicht, dass da jetzt noch irgendjemand recht behält.
Ja. Ja gut, ich meine, wir haben es kurz vor Weihnachten irgendwie, also wir haben halt nur 8 Punkte und wir müssen ja dringend punkten und wollen damit ja schon morgen in Würzburg anfangen. Im Idealfall gehen wir mit 7 Punkte aus der Woche. Wir sind Weihnachten immer ganz gut eigentlich, wenn es um sowas geht, weil vor 4 Jahren, als wir gegen euch 1-0 gewonnen, 1-0 verloren haben durch Eigentor von Bubala, da standen wir ja auch extrem mit dem Rücken zur Wand und haben dann halt dann nochmal zu Weihnachten gepunktet, angefangen zu punkten und auch die Rückserie sehr, sehr gut zu spielen. Ich muss immer noch ehrlich sagen, ja, das ist alles blöd bei uns, wie es gerade ist, aber wir stehen da irgendwie, wenn man sieht, wie diese Mannschaft spielt und auch wie sie gegen Aue gespielt hat, sie spielt echt einen guten Fußball. Das ist immer diese ein, zwei einzelnen Fehler und Aufmerksamkeiten, die führen 100% sofort bei uns zum Gegentor. Also das ist halt einfach so. Während wir uns da durchs Mittelfeld wirklich wunderschön zum Teil spielen und dann halt am 16. ist auf einmal auch Schluss irgendwie. Insofern
Bin ich gespannt, ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir auf jeden Fall irgendwas beitragen, das vielleicht euch den Sieg erleichtern wird. Also in Bochum hatten wir unsere rote Karte bereits nach 5 Minuten. Das ist wirklich, also du glaubst nicht, was in meiner WhatsApp-Gruppe los gewesen ist. Ja, da haben sich halt wirklich die Leute komplett dann verabschiedet und an dem Abend vermeintlich was anderes gemacht. Ja.
Hat der Spieler dem Schiri die Trillerpfeife geklaut oder was? Also nach 5 Minuten, was kann da passieren?
Ja, nee, das war eine Situation vorm Tor, also ja, wie es eben doch passieren kann, ne? Aber grundsätzlich sind viele junge Spieler auch dabei, sehr junge Spieler oder neue Spieler. Ich glaube, das ist es vielleicht, das ist einfach noch nicht eingespielt genug ist miteinander, ja, und ich weiß nicht, vielleicht fühlt es sich ja auch doch ein bisschen doof an, dann ohne Publikum zu spielen. Ich glaube ja auch, dass das schon einen Einfluss hat. Und
klar, ich glaube ja, dass wir gegen Aue 3-2 gewonnen hätten noch, wenn wir an allem Stadion gewesen wären. Das sah so aus.
Also. Ich glaube ja auch, dass mit Publikum der Trainer bei uns schon längst entlassen wäre, aber das sind halt so Dinge.
Ja, ich mag Rösler nicht einschätzen. Der war ja irgendwie gefühlt sein ganzes Leben in England oder in Skandinavien. Weiß gar nicht, wo sie den hergezaubert haben auf einmal im letzten Winter.
Ich glaube, Lutz Pfannenstiel hat den in unserer gemeinsamen Lieblingskneipe in Kopenhagen getroffen und dann nach Düsseldorf gezaubert. Ja, das war
ein Werk von
Lutz Pfannenstiel, ja.
Und, ja, der ewige Weltenbummler Lutz Pfannenstiel.
Ja, was auch eine fantastische Geschichte ist. Also ich war mit ein paar englischen Fußballjournalisten im März beim Spiel gegen Hertha und da haben wir Pfannenstiel vorher getroffen. Er hatte einfach ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Das ist natürlich unglaublich. Es ist durchaus abendfüllend. Ja. Und wenn er da halt auch in England da so alles kennt. Und das ist schon mega. Und die Idee fanden wir auch alle erstmal ziemlich gut. Ne? So Rösler, der ja wirklich bei Man City eine Legende ist, ja, der in den Zeiten als Cantona bei Manchester United die große Nummer war, halt der Torjäger des Lokalrivalen war, der damals natürlich noch lange nicht so weit oben angesiedelt war wie heute.
Ich weiß gar nicht, ist der damals direkt aus dem Osten nach England gegangen oder war der auch noch in der Bundesliga? Wie war das? Der hat noch Bundesliga gespielt auch vorher. Ne? Nürnberg, glaube ich. Oder
Nürnberg hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Ja.
Aber der ist wirklich in der Hall of Fame da, ja, bei Man City.
Wahnsinn.
Und, und das fanden wir natürlich alles schon sehr geil und wild romantisch, ja, natürlich. England und dann noch auch seine Traineranfänge in Skandinavien, was irgendwie auch total sympathisch wirkte. Jetzt ist es so, er ist jetzt natürlich nicht der die ganz große Zuversicht so gefühlt gerade mitbringt. Ja? Also er wirkt immer sehr zweifelnd in seinen und sehr in sich gekehrt in seinen Pressekonferenzen. Mhm.
Ist ja eher jemand, der, also nur um euer Spielsystem zu verstehen, ist ja eher jemand, der Risiko eingeht, offensiv spielen lässt oder eher Safety First? Was ist das für eine Spielphilosophie, die du diese Saison bei euch siehst?
Ja, da rätseln wir ehrlich gesagt aktuell noch. Ja, also es ist ja auch tatsächlich durch diese ungelogen 5 roten Karten haben sich ja alle Spiele immer dann auch verändert, ja, und mussten sich verändern und er sagt dann immer, der Matchplan war nach 5 Minuten kein Matchplan mehr, womit er ja auch recht hat. Wir haben wirklich ein großes Problem, dass die Abwehr hat sich eigentlich ganz gut gefunden und steht ganz gut und auch gerade so jüngere Spieler und neue Spieler, die wir da haben, Aber es fehlt halt komplett an jemandem, der im Mittelfeld ja so diesen kreativen Part übernimmt, was Kevin Stöger fantastisch gemacht hat. Und da gab es auch nochmal einen Versuch, den doch, als er erst keinen Club fand, wieder dann eben zur Fortuna zu holen. Das hat leider nicht geklappt. Deswegen sitzt er jetzt in Mainz auf der Bank. meistens. Aber da fehlt es eben. Und ich habe irgendwie jetzt am vergangenen Wochenende zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass es anders werden könnte, weil nämlich tatsächlich Edgar Priep wieder gespielt hat, ne, der aus Hannover zu uns gekommen ist. Und der,
das wollte ich nämlich gerade sagen, der ist mir auch aufgefallen, weil der ist ja ein Spielmacher, ein kreativer Spieler eigentlich so, ne?
Ja, und der war halt bisher verletzt und hatte kaum Spiele gemacht. Und der hat jetzt zum ersten Mal Spiele hintereinander bestritten. Und also ich habe so den Angeberbegriff Unterschiedsspieler in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Und so habe ich das genau empfunden. Ja, der hat da wirklich so eine Stabilität reingebracht. Hat er auch noch so ein paar Fehlpässe dabei. Aber eigentlich war er derjenige, hatte ich das Gefühl, wo die anderen sich auch ein bisschen anlehnen konnten. Wir haben da halt so ein Mittelfeld maximal talentierten aus unserem Nachwuchs, Shinta Appelkamp, das ist ein 20-jähriger Deutsch-Japaner und der wuppt es halt auf jeden Fall nicht alleine. Der hat gute Ansätze, braucht aber einfach eben so jemanden und das könnte echt was geben.
Wie ist das denn mit eurem Torhüter? Also Kastenmeier ist ja noch relativ jung, nicht mehr ganz so jung, also 23, klar, aber er spielt auch seine erste richtige Saison, glaube ich, jetzt bei euch, ne? Und dann hat er ja Gelb-Rot bekommen und wird Raphael Wolf spielen. Ist das ein Nachteil für euch? Also Kastenmeier habe ich als ziemlich guten Torwart diese Saison wahrgenommen.
Ja, tatsächlich ist er das. Also der hat ja schon die Rückrunde in der ersten Liga bei uns gespielt und war da auch schon richtig gut. Und,
das wusste ich nicht. Okay.
Also bei uns heißt er übrigens Carsten Meyer, weil also
gut, passt gut,
Carsten Meyer ist wirklich gut. Ja, der hat echt Spiele jetzt in der zweiten Liga wirklich auch gewonnen und also es war wirklich jetzt so eine Dummheitsaktion, die jetzt zu seinem bisherigen Saisonverlauf nicht wirklich passte. Aber tatsächlich hat keiner bei uns, glaube ich, irgendwelche Bedenken, weil Raphael Wolf, als er gespielt hat, hat auch total solide bis besser gespielt. Also der kann das. Also genau. Also man weiß nicht, wie sieht es mit Spielpraxis aus und so, aber da habe ich relativ wenig Bedenken. Also meine größte Sorge war jetzt immer wirklich das Mittelfeld. Und ne, also dann in Verbindung auch eben der Angriff und auf der Torwartposition machen wir uns die wenigsten Sorgen.
Okay. Nochmal kurz Einzelspieler rausgreifen. Ruben Hennings hat ja bei uns auch eine Historie, hat bei euch, ja, ist bei euch, ist auch Leistungsträger gewesen die letzten Jahre. Wie ist mit dem so? Also momentan sehe ich da 3 Tore, das ist noch nicht so viel für ihn eigentlich, finde ich.
Ja, das ist bisher noch nicht so richtig seine Saison, ne? Aber wieso ist bei so Torjägern? Also wenn aus dem Mittelfeld nichts kommt, da hat er halt sehr profitiert von so Leuten wie, ich muss immer wieder Kevin Stöger nennen, weil der wirklich teilweise eine sehr, sehr gute Zeit bei uns hatte. Also na, der hatte dann, ist dann lange ausgefallen im zweiten Jahr und das hat uns sicherlich auch das Genick gebrochen. Aber da hat er sehr von profitiert. Wir haben ja noch im Sturm auch mit Kenan Karaman auch noch einen sehr guten türkischen Nationalspieler, der sich aber es in den letzten Wochen echt komplett verdorben hat eigentlich mit allen, weil er doch immer wieder ein paar lustlose Auftritte hatte und bis hin halt so hat den Alejnikov ganz ein bisschen überstrapaziert und in aussichtsreicher Position nicht abgespielt. Ich glaube, das außerdem ist es halt so, der ist, um an der EM teilnehmen zu können, wird er sicherlich in der Winterpause wechseln müssen und hat da offensichtlich auch schon das eine oder andere Angebot aus von größeren Clubs aus Istanbul und der ist quasi schon auf dem Absprung und bisher auch nicht so glücklich gewesen. Aber bei Hennings weiß man, wenn es dann läuft, ist es dann oft halt überragend. Er hat halt so eine brillante Schusstechnik. Er war nie der Schnellste, ja. Das wird sich jetzt auch nicht noch verbessern in den nächsten Jahren.
Ja, aber er hat einen Huf, so einen richtigen Huf, wie man sagt. Ne?
Exakt, genau das. Ich habe das noch nie gehört, ja. aber das beschreibt es perfekt.
Ja, also er hat einen strammen Schuss, genau. Ja, gut, auch immer gut dafür, gegen St. Pauli dann nochmal zu treffen. Muss man auf jeden Fall aufpassen, auch wenn er erst 2 Tore hat. Zeigt die Vergangenheit, dass es immer nicht so richtig gut ist. Ne? Wir sind schon wieder ganz gut vorangeschritten mit der Zeit. Ich fasse nochmal zusammen, was ich mitnehme sozusagen für das Spiel am Sonntag. Vermutlich wird es eine rote Karte für euch geben und oder in Verbindung auch mit einem Elfmeter für uns. Was aber wiederum Nachteil für uns sein müsste, nach dem, was bisher bei euch passiert ist. Und das macht mich irgendwie überhaupt nicht glücklich, weil er schon wieder groß nach Drama riecht, irgendwie diese ganze Geschichte.
Ja, es riecht irgendwie ganz groß nach Drama, ne? Also ich finde es ja wirklich das Allerschlimmste, dass ich nicht dabei sein kann, weil wirklich das St. Pauli-Auswärtsspiel für mich immer heilig ist in jeder Saison. Aber gerade, dass es am Ende einer englischen Woche steht, ja, unter den aktuellen Konstellationen, ich denke, es wird kein langweiliges 0-0.
Ja. Eigentlich könnte man ja meinen, am 20.12. sollte er jetzt auch mal gut sein mit Fußball. Aber wie gesagt, ihr spielt 3 Tage später nochmal im Pokal auch, ne? Also ist noch nicht mal der Höhepunkt jetzt erreicht in diesem Jahr.
Das auch noch bei Rot-Weiß Essen dann, wo zu befürchten ist, dass dann rund um das Stadion sich doch noch Schlangen bilden, wie aktuell vor den Baumärkten.
Okay. Ja, hoffen wir es mal nicht.
Rot-Weiß Essen ist natürlich eine besondere Rivalität.
Das wusste ich gar nicht. Also, dass das speziell, weil die sag ich mal, Dichte ja sehr hoch ist, generell so bei euch mit früher auch Zweitligisten. Ich wusste nicht, dass ihr eine spezielle Geschichte habt mit Essen.
Na, es hatte letztlich damit zu tun, dass wir so lange verschwunden waren eigentlich von der Bildfläche und Unterklasse gespielt haben. Dadurch haben sich die Wege dann öfter gekreuzt, als es das vielleicht mit Borussia Mönchengladbach getan hat. Und da gab es dann eben ein paar legendäre Spiele. Ja.
Okay. Ja, schauen wir mal, ob unser Spiel am Sonntag legendär wird. Erstmal danke ich dir für deine Zeit heute Abend. War wieder sehr schön, mit dir zu sprechen, Thorsten. Und ich wünsche dir auch erstmal viel Erfolg morgen im Spiel gegen Osnabrück. Und bin dann gespannt, was wir nächste Woche Montag, also zwischen dem regulären Ligaspiel und dem Pokalspiel, sprechen wir dann miteinander und gucken mal, was das geworden ist dann bei uns, das Spiel. Also ich habe jetzt auch überhaupt keinen Bock, irgendwie einen Tipp dir abzuringen und ich habe auch keine Lust auf Tippen. Ich kann nur sagen, ich habe natürlich große Lust und wir müssen das auch quasi das Spiel gewinnen. Das wäre schon mal gut. Wir brauchen die Punkte eher als ihr. So.
Ja, ich tippe auch komplett ungerne, aber vielleicht können wir uns einfach darauf einigen, dass wir als Mittwochssieger in dieses Spiel gehen. Das wäre fantastisch. Und
das wäre schon mal eine große Erleichterung für uns auf jeden Fall. Ja, und für euch würde das bedeuten, dass ihr da ganz oben dran klebt auf einmal, ne?
Ja, und Würzburg ist tatsächlich zu schlagen, das kann ich sagen. Also von dem, was ich so gesehen habe.
Ja.
Wir haben schon gegen ein paar ganz gute Teams gespielt.
Das ist nicht gut, das darfst du nicht sagen.
Dann lass uns das nochmal neu aufnehmen, diese Frage.
Das darf kein Spieler hören, also dass man die unbedingt schlagen muss. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja, natürlich hoffe ich, dass wir das auf jeden Fall morgen gewinnen. Das wäre natürlich schon ein Traum. Da sei nochmal darauf hingewiesen, obwohl jetzt ja nicht mehr sozusagen, weil das ja schon gelaufen ist. Ich wollte gerade auf die Folge von Yannick gegen Würzburg hinweisen. Macht überhaupt keinen Sinn, weil das ja hier erst am Donnerstagabend oder Freitagmorgen erscheint. Gut, Thorsten, genau damit werde ich dich jetzt auch aus der Sendung einmal kegeln und werde sag nochmal vielen Dank für heute Abend schon mal und freue mich, wie gesagt, auf Montag, wenn wir miteinander sprechen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir zwischendurch bestimmt mal twittern werden, was da so los ist. Und den Hörerinnen wünsche ich dann erstmal eine schöne Restwoche, ein schönes Spiel am Sonntag und dass wir da hoffentlich 3 Punkte holen werden. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.